Hallo und herzlich willkommen bei der Doula-Podcast von mir, Doula Anita, Geburtsbegleitung aus Leidenschaft. Ich freue mich, dass du zu mir gefunden hast, beziehungsweise, dass du wieder dabei bist. Für alle, die neu dabei sind, mein Name ist Anita, ich bin 28 Jahre alt, Mama von 2 Kindern und Doula in Ausbildung beim Verein Doulas in Deutschland e.V. Heute geht es darum, warum eine Begleitung durch eine Doula sehr sinnvoll ist und welche Vorteile sie dir bringt. Ich warne dich schon mal ein bisschen vor, die heutige Episode wird sehr von Zahlen geprägt sein. Es wird also heute eher wissenschaftlicher Natur hier und für den einen oder anderen ist das Ganze vielleicht heute etwas trocken rübergebracht. Aber es ist mir wichtig, dir die Zahlen auch zu erörtern, denn also mich selber hat das derart vom Hocker gehauen und ich bin der Meinung, dass die Zahlen auch jeder kennen sollte. Die sind ja auch veröffentlicht, aber die muss man ja auch erstmal finden, nicht wahr? Genau. Es gibt mittlerweile mehrere Studien, die belegen, dass der Geburtsverlauf durch die Anwesenheit einer Doula viel, viel besser wird. Jetzt fragst du dich wahrscheinlich, was ich mit besser meine. Das möchte ich dir jetzt zu folgenden Punkten erklären. Und zwar geht es hier in dieser Episode um bestimmte Zahlen, Studien über folgende Ergebnisse, über die Kaiserschnittrate, die Geburtsdauer, die Oxytocin-Verabreichung, das ist der Wehentropf, die medikamentöse Schmerzbehandlung, die PDA, Sauglocken- oder Zangengeburt, die Wahrscheinlichkeit für eine natürliche Geburt, also ohne Interventionen oder Medikamente, und das Risiko von negativen Geburtserfahrungen, also im Vergleich zu Frauen, die ohne Doula geboren haben. Ich werde dir einige Beispiele aus einem für mich persönlich sehr wertvollen Buch nennen. Das ist das Buch von den Doktoren Marshall H. Klaus und John H. Cannell und Phyllis H. Klaus. Das sind Doktoren aus der USA. Und das Buch nennt sich Doula, der neue Weg der Geburtsbegleitung. Also das hat jetzt nicht unbedingt auch was damit zu tun, dass ich jetzt Doula bin und deswegen genau dieses Buch nehme. Aber die haben zusammen einige Studien eben geführt und sind dabei zu unglaublichen Ergebnissen gekommen. Und 3 davon von diesen Studien haben sie eben, beziehungsweise es sind mehrere Studien mit 3 Orten, 3 Gruppen, und die haben sie in dem Buch veröffentlicht. Und das sind einmal 2 Guatemala-Studien, die nenne ich im Folgenden immer die erste Guatemala-Studie und die zweite Guatemala-Studie und die Houston-Studie in Texas. Ich hoffe, ich habe den Namen jetzt richtig ausgesprochen. Ich bin nicht so der Amerikaner. Bei meinen Beispielen aus dem Buch war es das erste Kind für alle Teilnehmerinnen. Sie waren außerdem bei bester Gesundheit und es gab keine vorangegangenen Komplikationen in der Schwangerschaft. Die Probanden wurden in 2 Gruppen aufgeteilt. Die eine Hälfte hat für ihre Geburt per Zufallsprinzip eine Doula zugeordnet bekommen. Die war ihnen vorher allerdings nicht bekannt. Die andere Hälfte hat ganz normal ohne Doula im Krankenhaus entbunden, so wie sie das auch geplant hatten, sage ich mal. Beide Gruppen haben dieselbe Betreuung durch das Krankenhauspersonal bekommen, wie alle anderen Patienten eben auch, also auch wie die nicht an der Studie teilgenommen haben. Abgesehen von dem Buch möchte ich mich auch auf die Ergebnisse aus einer aktuelleren Studie beziehen. Sie wurde von der anerkannten Cochrane Collaboration durchgeführt und heißt kontinuierliche Unterstützung für Frauen während der Geburt. Im Englischen Continuous Support for Women During Childbirth. Bei der Cochrane-Studie haben fast 16.000 Frauen aus 17 Ländern teilgenommen. Die Studie setzt sich aus 26 einzelnen Studien zusammen, die ausgewertet wurden. Die Frauen kamen dabei aus den unterschiedlichsten Umgebungen und Verhältnissen. Die kontinuierliche Unterstützung wurde durch das Krankenhauspersonal wie Pflegekräfte oder Hebammen oder durch Frauen, die keinen persönlichen Bezug zu Gebärenden hatten, sich aber im Bereich der Geburtsbegleitung auskannten, wie zum Beispiel die Doulas, angeboten. In den anderen Fällen haben sie Unterstützung von Personen erhalten, die sie selber ausgewählt haben. Das waren dann zum Beispiel der Partner, die Mutter oder die Freundin. Die Studien, die lieferten unterschiedliche Ergebnisse, weil sie ja auch aus unterschiedlichen Zeiten stammen. Es hat sich ja im Laufe der Jahre viel verändert in der Geburtshilfe und deswegen schwanken dann natürlich auch die Ergebnisse. Die Studien aus dem Doula-Buch stammen nämlich aus Ende der 70er bis Mitte der 80er Jahre, wohingegen die Cochrane Collaboration ihre Ergebnisse zuletzt im Jahr 2017 aktualisiert hat. Für mich war es nicht einfach, die Ergebnisse aus dieser Studie richtig zu deuten, weil ich als Laie das alles ziemlich unübersichtlich fand. Und hinzu kommt, dass es die Studie auch nicht auf Deutsch gab. Und mein Englisch ist jetzt nicht das allerbeste. Und mit diesen ganzen Kürzeln und Schreibweisen der Zahlen habe ich mich dann doch ein bisschen schwer getan. Ich habe aber mein Bestes gegeben und das auch noch mit einigen anderen Quellen, die ich jetzt hatte, verglichen, sodass ich mir ziemlich sicher bin, dass ich die richtigen Ergebnisse nenne, ohne etwas zu verwechseln oder durcheinander zu bringen. Aber jetzt kommen wir mal zu den Ergebnissen. Fangen wir mal an mit der Kaiserschnittrate. Im Doula-Buch gibt es mehrere Orte, an denen die Studien durchgeführt wurden. Wie schon gesagt, es gibt die erste und die zweite Guatemala-Studie, die eben in Guatemala in den Krankenhäusern stattfand. In der ersten Guatemala-Studie waren leider zu wenig Teilnehmer, um die Kaiserschnittrate auszuwerten. Da waren es nur 40 Frauen in der ersten Guatemala-Studie, sodass die Ergebnisse nicht so aussagekräftig waren. Aber nichtsdestotrotz hat sich bei den Frauen dort schon abgezeichnet, dass die ohne Doula entbunden haben, zu 27%, dass da der Kaiserschnitt nötig war. Und bei den Frauen mit Doula waren es nur 19. Das würde einen Unterschied das sind 30% weniger. 27 zu 19, ja, sind 30% weniger. Und trotz, dass es nur 40 Frauen waren, finde ich, ist das dann doch schon sehr aussagend. In der zweiten Guatemala-Studie, da haben 225 Frauen teilgenommen und dort hatten 17% der Frauen, die ohne Doula entbunden haben, einen Kaiserschnitt. In der Gruppe mit Doula waren es nur 7%. Da ist es ein Rückgang von fast 60%. Das finde ich schon heftig. Und die dritte Studie aus dem Buch fand in Houston, Texas statt mit 416 Frauen. Und in der Frauengruppe, die ohne Doula entbunden hatten, hatten 18% einen Kaiserschnitt. Und in der Gruppe mit Doulas waren es nur 8. Und das sind auch hier wieder 55% weniger. Also das ist schon heftig. Als ich das gelesen habe, war ich ziemlich geschockt, weil ich wusste ja, dass die Arbeit der Doulas sehr wertvoll ist. Aber dass das Ganze so krasse Auswirkungen hat, das war mir nicht klar. Gut, man darf jetzt nicht vergessen, dass die Studie schon relativ alt ist, also aus diesen 70er, 80er Jahren. Und es heutzutage ja auch nochmal ganz andere medizinische Abläufe gibt. Auch die Risikoschwangerschaften haben ja mittlerweile deutlich zugenommen aufgrund von dem Alter, wo die Frauen mittlerweile schwanger werden oder künstliche Befruchtung und so weiter. Genau, in der Cochrane-Studie, die ja dann relativ aktuell ist, lag der Rückgang der Kaiserschnittrate durch die Doulas bei ungefähr 25%. Also in der Gruppe ohne Doula hatten etwa 14,6% der Frauen einen Kaiserschnitt und mit der Doula waren es nur 10,9%. Es ist zwar jetzt nicht mehr so viel wie damals, aber immerhin noch ein Viertel weniger. Das ist schon trotzdem noch sehr viel. Wenn man jetzt bedenkt, in Deutschland lag die durchschnittliche Kaiserschnittrate 2019 ungefähr bei 30,5%. Das heißt, jede dritte Frau hat da per Kaiserschnitt entbunden. Und in der Cochrane-Studie, wie gesagt, die Frauen, die eine Doula hatten, da lag die Rate bei 10,9%. Also das ist doch unfassbar. Wenn man das schafft, durch so einfache Möglichkeiten wie die kontinuierliche Begleitung die Rate für einen Kaiserschnitt um ein Viertel oder sogar noch mehr zu senken, das muss man sich doch erstmal vorstellen. Man darf ja nicht vergessen, dass ein Kaiserschnitt die größte Bauch-OP ist, die man machen kann. Es gibt keine OP, die noch viel invasiver ist, also wo noch mehr in Anführungsstrichen kaputt gemacht werden muss, um ans Ziel zu kommen. Also, größte Bauch-OP, das müsst ihr euch mal durch den Kopf gehen lassen. Und dann, ja, was noch lustig hinzukommt, die meisten Krankenhäuser verlangen dann, dass man am selben Tag schon wieder aufsteht. Ja, größte Bauch-OP und dann am selben Tag aufstehen, wenn dir irgendwo der Blinddarm rausgenommen wird oder so, dann sollst du ja liegen bleiben. Aber nach einer Geburt, nach einem Kaiserschnitt, da darfst du aufstehen. Genau, ja, weiter geht's im Programm. Als nächstes kommen wir zur Geburtsdauer. In Guatemala kamen die Frauen schon relativ früh ins Krankenhaus, weshalb die Geburten hier grundsätzlich als länger angegeben wurden. Und ihr Muttermund war im Durchschnitt erst 1 bis 2 Zentimeter geöffnet, als sie ankamen. Genau, die durchschnittliche Geburt betrug in Guatemala, also in der ersten Guatemala-Studie, ca. 19 Stunden und mit Doula nur sage und schreibe 9 Stunden. Das ist ein Rückgang von knapp 53% durch die Doula. In der zweiten Guatemala-Studie mit mehr Teilnehmerinnen waren es dann ohne Doula etwa 15,5 Stunden. Und mit Doula nur 7,7 Stunden. Auch hier sind es wieder 50% weniger durch die Doula. In Houston in Texas, wo die meisten Frauen aus dem Buch teilgenommen haben, waren es ohne Doula 9,4 Stunden. Das ist ungefähr so der Durchschnitt für die erste Geburt. Mittlerweile sagt man. Und in der Doula-Gruppe haben die Frauen nur 7,4 Stunden gebraucht. Das ist auch wieder ein Rückgang von ungefähr 21%. Die Cochrane-Studie war in dem Bereich für mich irgendwie so gar nicht nachvollziehbar. Ich weiß jetzt nicht, ob ich da einen Fehler gemacht habe oder ob es ein Tippfehler der Studie war oder ob das Ergebnis tatsächlich so niedrig ausgefallen ist. Aber hier wird jedenfalls von einer Reduktion von ungefähr minus 0,69 Stunden gesprochen im Durchschnitt. Das habe ich mal ausgerechnet, das sind 41 Minuten. Und das war für mich irgendwie komisch. Ich habe mir dann die Tabelle mal angeschaut und die durchschnittliche Stundenzahl für die jeweiligen Gruppen ausgerechnet. Und ich selber kam irgendwie auf einen Minus von circa einer Stunde. Aber wie gesagt, das konnte ich jetzt da noch nicht ganz nachvollziehen. Laut Cochrane eben minus 0,69, also circa 41 Minuten. Aber auch das spricht ja trotzdem für die Doula. Mit Doula ist es einfach kürzer. Und wie gesagt, die Studie aus dem Buch ist zwar jetzt schon älter, aber deswegen ist sie nicht von irgendwo hergeholt. Also irgendwo muss es auch damals dran gelegen haben. Also ich finde das schon heftig, oder nicht? Teilweise bis zu 50% kürzere Geburten. Das ist die Hälfte der Zeit. Das ist auch ziemlich viel, finde ich. Genau. Als nächstes kommen wir zur Gabe von künstlichem Oxytocin. Das ist der sogenannte Wehentropf. Also Oxytocin, das ist ja das Bindungshormon, das Liebeshormon. Und der Körper schüttet das in der Regel ganz von selbst aus durch die Geburt. Also du bist dann irgendwo in einer Art Rausch, in einer Trance. Und der Körper weiß eigentlich ganz genau, was er da tun muss und schüttet das auch selbst aus. Und zwar genauso viel, wie er eigentlich braucht. Und die Geburt dauert dann auch genauso lang, wie sie eben dauern muss. Und das ist jetzt hier ein sehr interessanter Punkt, denn heutzutage wird der Oxytocin-Tropf, also der Wehentropf, nämlich sehr gerne gegeben, um die Geburt zu beschleunigen. Vor allem, wenn schon eine PDA vorher gesetzt wurde, weil dann merken die Frauen das alles nicht mehr so. Den Krankenhäusern dauert nämlich die Geburt meistens zu lange. Also alles, was so über 5 Stunden geht, ist für die meisten Kliniken nicht mehr rentabel. Leider wird durch den Wehentropf oft ein Wehensturm ohne Pausen ausgelöst. Das heißt, eine Wehe nach der anderen, zack, zack, und die sind heftigst, die Wehen. Das sind richtig starke Wehen. Und für die Frau ist es natürlich mit Schmerzen verbunden, die kaum zu bewältigen sind. Selbstverständlich gibt es aber auch Fälle, wo jetzt der Oxytocin-Tropf sehr sinnvoll ist. Nämlich, wenn jetzt die Wehen wirklich plötzlich nachlassen, auch über Stunden, und es geht nichts mehr voran. Und bevor jetzt da dann ein Kaiserschnitt dann vielleicht gemacht wird, versucht man es dann doch gerne mit einem Wehentropf. Oder auch bei der PDA geht häufig die Wehentätigkeit zurück eben, und dadurch wird dann oft auch der Wehentropf gegeben. So, aber wie lief jetzt das Ganze in den Studien? Also in der ersten Guatemala-Studie brauchten etwa 16% der Frauen ohne Doula einen Wehentropf. Und bei der Doula-Gruppe waren es nur 2. Das sind ungefähr 88% weniger. Bei der zweiten Guatemala-Studie waren es ohne Doula etwa 13% der Frauen und mit der Doula wieder nur 2. Das entspricht hier 84% weniger. Das ist auch, ja, ordentliche Leistung. In Cochrane konnte man wieder das irgendwie nicht so ganz rauslesen, beziehungsweise war das wieder so kompliziert, verschachtelt, diese Zahlen. Jedenfalls kam ich da irgendwie auf ein Ergebnis, dass im Durchschnitt nur 3% der Frauen, also mit Doula 3% weniger einen Wehentropf brauchten. Aber ich glaube ganz ehrlich, dass ich da nicht so ganz durchgeblickt habe. Aber wie gesagt, im Buch stand das ja sehr, sehr eindeutig, Gott sei Dank. Da konnte ich das sehr gut nachvollziehen, und ihr könnt das natürlich auch gerne mal nachlesen, wenn ihr da irgendwo in einer Bibliothek dieses Buch findet. Das ist sehr selten, dass einem das mal durch die Finger geht. Genau. Ja, Cochrane irgendwie, das waren nur 3%, aber ich bin ja auch da nicht so der Mathematiker. Wer weiß. Da gab es andere Werte bei Cochrane, die eindeutiger waren. Als nächstes kommen wir zur medikamentösen Schmerzbehandlung, wie zum Beispiel den Schmerztropf und vieles mehr. Es gibt ja da einige Medikamente, die dann auch über Spritze gegeben werden oder schnell in den Venenzugang gespritzt werden und so weiter. Globuli, alles Mögliche gibt's. Genau. Zu diesem Thema war es relativ schwierig, Informationen zu kommen, weil es diesbezüglich nicht so viel an Forschungsarbeit gibt, denke ich. Also ich habe nicht viel gefunden, beziehungsweise das meiste wird halt dann generell mit Schmerzbehandlung zusammengefasst, und darunter fällt dann oft auch die PDA. Ich wollte das aber gerne ein bisschen trennen, und ja, ich kam jetzt da leider nicht auf so viele Ergebnisse. In der ersten Guatemala-Studie liegt dazu gar nichts vor. In der zweiten Guatemala-Studie, da gibt es auf jeden Fall ein Ergebnis, da haben die Frauen ohne Geburtsbegleitung in 4% aller Fälle ein Schmerzmittel gebraucht, und in der Doula-Gruppe war es nur 1%. Genau, das sind 75% weniger. In Houston wurde aber dann wieder leider nichts dazu erwähnt. Bei der Cochrane-Studie stand auch nicht viel dabei, abgesehen davon, dass halt eben die medikamentöse Schmerzbehandlung in der Doula-Gruppe um ca. 10% geringer war, im Gegensatz zu den Frauen ohne Doula. Genau, jetzt kommen wir mal zum interessanteren Thema der Schmerzbekämpfung, eben der PDA. Ich habe auch eben ein bisschen was über die PDA alleine finden können. Aufgrund von einem Mangel an Anästhesisten war in beiden Guatemala-Studien für die Frauen keine PDA möglich. Also es gab eben einfach keinen, der die setzen konnte. Und für eine Zangen- oder Kaiserschnittgeburt mussten sie immer in Vollnarkose gelegt werden. In Houston allerdings, da gab es Anästhesisten, da hatten die Gruppe ohne Doula zu 55% eine PDA, also über die Hälfte der Frauen ohne Doula hatte eine PDA. Das ist zwar noch im Durchschnitt, aber ich persönlich finde schon relativ viel, wenn man eben bedenkt, dass die Geburt was ganz Natürliches ist. Aber jetzt kommt es, denn in der Doula-Gruppe, da waren es nur 8. Nur 8%. Das ist ein unglaublich krasser Wert. Das sind 85% weniger als ohne Doula. Das ist kaum zu glauben, oder? Also, ich habe echt gedacht, ich lese nicht richtig. In der Cochrane-Studie haben tatsächlich nur 7% weniger Frauen eine PDA gebraucht ohne Doula. Aber auch das schwankt ja immer wieder. Also trotzdem 7% Reduktion ist ja auch nicht verkehrt. Jetzt kommen wir zur Sauglocken- und Zangengeburt. Ich muss dazu sagen, dass damals, zu den Zeiten, wo die Studien aus dem Buch gemacht wurden, die Sauglockengeburt noch gar nicht angewendet wurde, beziehungsweise habe ich nichts darüber gefunden, sondern es bezog sich da lediglich um die Zangengeburt. Die war ja damals noch relativ üblich. In den Guatemala-Studien in beiden war aber die Anzahl der Geburten mit Zange so wenig, dass man daraus keine Rückschlüsse ziehen konnte. In Houston allerdings waren das in der Gruppe ohne Doula etwa 26% der Frauen, die eine Geburt mit Zange hatten. Und mit Doula waren das nur 8%. Das entspricht einem Unterschied von 60%. In der Cochrane-Studie war das Ganze dann wieder andersrum. Da war da die Zangengeburt kaum noch vertreten und die wurde dann eben abgelöst durch die Sauglockengeburt. Und da gab es einen Rückgang von 10% durch die Doulas. Also 10% der Frauen, weniger eben, haben eine Sauglocke gebraucht. Jetzt kommen wir auch zu einem sehr spannenden Teil, wie ich persönlich finde, und zwar die natürliche Geburt, also ohne jegliche Interventionen. Über Guatemala wurde darüber nichts erwähnt. Wahrscheinlich, weil auch hier die Anzahl der Frauen zu gering war. In Houston allerdings haben etwa 12% der Frauen ohne Doula eine natürliche Geburt erlebt. Also das ist dann ungefähr jeder Zehnte. Und mit Doula, die Frauen mit Doula, hatten zu 54% eine normale, natürliche Geburt ohne Interventionen. Das ist ein Unterschied von etwa 42% aller Frauen. Also, ja, ohne Doula 12%, mit Doula 54%. Heftig, finde ich. Genau, in Cochrane ging es nur um spontane vaginale Geburten. Also da wurde über Interventionen nicht erwähnt, weil in manchen Kliniken eben etwa so ein gewisses Grundniveau an Interventionen da ist. Also manche bieten grundsätzlich schon bei Aufnahme eine PDA an und da konnte man das eben nicht so ganz rausschließen. Ich denke, mit spontanen vaginalen Geburten ist einfach gemeint, ohne Einleitung und ohne größere Eingriffe, ja. Genau, Da waren das ohne Doula etwa 68% der Frauen, die eine spontane vaginale Geburt hatten, und mit Doula 76%. Also auch hier wieder ein Plus an 8%. Als nächstes kommen wir zur negativen Bewertung bzw. negative Gefühle bezüglich der Geburtserfahrung. Das ist jetzt was, was jetzt tatsächlich nur in der Cochrane-Studie stand, beziehungsweise in Guatemala und Houston gab es jetzt da keine genauen Zahlen. Die Frauen dort mit Doula fühlten sich aber insgesamt wohler und haben die Wehen als und die Geburt weniger als schwierig bzw. schmerzhaft, also sehr schmerzhaft verglichen im Vergleich zur Gruppe ohne Doula. In Cochrane, wo das Ganze tatsächlich dann mit Zahlen ein bisschen aufgeschlüsselt war, da waren es 31% der Frauen, die durch die Doula sich besser gefühlt haben. Also die Geburtserfahrung besser bewertet haben und auch nicht so negative Gefühle gehabt haben. Also ein Minus von 31%. Dann kommen wir zum Krankenhausaufenthalt der Neugeborenen, also genauer gesagt zum verlängerten Krankenhausaufenthalt. Also hier aus dem Buch, da muss man dazu sagen, dass der Unterschied, den ihr jetzt gleich hören werdet, nichts mit dem Gesundheitszustand von Baby und Mutter zu tun hat zu dem Zeitpunkt des Wochenbetts. Und es bezog sich auch nicht auf die Kaiserschnittbabys, wo die Mutter ja grundsätzlich länger bleiben musste. Also, es geht hier um Säuglinge, die länger als 2 Tage in der Klinik behalten wurden. Und das sind ohne Doula 24% der Fälle gewesen und mit Doula nur 10. Das ist auch ein erheblicher Unterschied. Und oft war das eben, weil die Mutter während der Geburt Fieber bekommen hatte. Bei Fieber, da muss man genau schauen, wenn die Mutter Fieber während der Geburt hat, dann kann das auf eine Sepsis hindeuten. Das ist eine Blutstrominfektion. Und dann muss man vorsorglich Antibiotika geben. Und nach der Geburt werden auch einige Tests deshalb gemacht. Da müssen die Frauen dann wieder auf die Ergebnisse warten und deswegen haben sie einen längeren Krankenhausaufenthalt. Eine Sepsis ist nämlich eine sehr ernstzunehmende Komplikation. Genau, die Wahrscheinlichkeit von Fieber der Mutter bei der Geburt, bei der Gruppe ohne Doula waren das etwa 10% der Frauen, die unter der Geburt Fieber bekommen haben, und bei der Gruppe mit Doula waren das nur 1%. Die Mütter haben häufig deshalb Fieber bekommen, weil in der Gruppe ohne Doula die Mütter häufiger eine PDA hatten. Und durch die PDA steigt langsam aber stetig die Körpertemperatur. Und bei längeren Geburten bedeutet das natürlich, dass die Körpertemperatur so lange stetig ansteigt, bis es möglicherweise ins Fieber reingerät. Aber da die Ärzte ja da nicht wissen, ist es jetzt Fieber wegen der PDA oder bekommt die Frau jetzt doch eine Sepsis, muss das Ganze dann eben, dieses ganze Prozedere, abgespielt werden. In Cochrane war die Studie nicht ganz so ausschlaggebend. Also ohne Doula waren etwa 9 von 100 Babys in einem verlängerten Krankenhausaufenthalt und mit Doula waren es etwa 7 von 100 Babys. Aber auch natürlich, also man merkt, mit Doula sind die Zahlen meistens geringer. Was heißt meistens? Immer. Ich habe noch keine gefunden, die höher ist. Die Doula ist also nicht nur gut für Mama, sondern auch für Baby. Dazu kommen wir jetzt auch nochmal ein bisschen genauer. Ich werde dir jetzt einige Ergebnisse erläutern, die nur im Buch standen. In der Cochrane-Studie wurde diesbezüglich nichts erwähnt. Später werde ich dir nochmal einige Ergebnisse erläutern, die nur in der Cochrane-Studie erwähnt wurden, aber dafür nicht im Buch. So, jetzt kommen wir erstmal zu den Sachen im Buch. Hier wurde das Ernährungsverhalten der Säuglinge im Alter von 6 Wochen beurteilt, also 6 Wochen nach der Geburt. In der Gruppe ohne Doula haben etwa 29% der Frauen bis zu diesem Zeitpunkt ausschließlich gestillt, also ohne Zufüttern oder Flaschennahrung und so weiter. Und in der Gruppe mit Doula waren es 51%. Also durch die Doula haben mehr Frauen ausschließlich gestillt. Dann haben in der Gruppe ohne Doula etwa 47% der Frauen nach Bedarf gestillt, also nicht nach Zeit. Und in der Gruppe mit Doula waren das 81%. Also auch hier wieder eine deutliche Steigerung durch die Doula. Dann die Ernährung ohne Muttermilch, also Ersatznahrung wie Prä und Co. In der Gruppe ohne Doula haben bis zu dem Zeitpunkt 53% der Frauen ihre Kinder ohne Muttermilch ernährt und mit Doula waren es nur 18% der Frauen. Und dann kommen wir noch zu der Durchschnittsanzahl der Tage, in denen bis zu dem Zeitpunkt von 6 Wochen nach der Geburt voll gestillt wurde. Das waren in der Gruppe ohne Doula etwa 24 Tage im Durchschnitt und mit Doula waren es etwa 32 Tage im Durchschnitt. Genau. Dann die Gesundheitsprobleme von den Babys im Alter von 6 Wochen. Da war es in der Gruppe ohne Doula in 28% der Fälle, dass die Kinder sich häufig erbrochen haben. Und mit Doula waren das nur 4%. Erkältung oder Schnupfen hatten in der Gruppe ohne Doula etwa 69% der Babys. Und mit Doula waren das nur 39%. Husten hatten in der Gruppe ohne Doula etwa 64% der Babys. Mit Doula waren es auch ebenfalls nur 39%. Und Appetitlosigkeit, also dass die Mütter gesagt haben, das Baby trinkt nicht gut oder möchte nicht trinken, war in der Gruppe ohne Doula zu 25% der Fälle eben der Fall und ohne Doula gar keins, 0%. Und Durchfall hatten ohne Doula etwa 33% der Babys und in der Doula-Gruppe waren es nur 19% der Babys. Und da haben sich die Autoren natürlich dann die Frage gestellt, woran das denn liegt, ob durch die Anwesenheit der Geburtsbegleiterin schon während der Wehen die Mutter vielleicht weniger Angst hatte und dadurch mehr Selbstvertrauen und dadurch vielleicht ihr Baby dann auch einfach gesünder einschätzt oder ob eher die Gruppe ohne Geburtsbegleitung ein negatives und deprimierteres Bild von sich selbst und von dem Baby vielleicht hat und dadurch die Kinder bzw. das Kind kränker wahrnimmt. Was natürlich hier sehr ausschlaggebend auch ist, dass mehr Mütter aus der Doula-Gruppe gestillt haben und das wirkt ja bekanntermaßen Infektionen von Magen-Darm-Trakt und Atemwege entgegen und vielleicht waren die Kinder auch deshalb gesünder. Als nächstes kommen wir zur durchschnittlichen Trennung von Mutter und Baby, also die Zeit, die die Mütter am Tag ohne ihr Kind verbracht haben, also wo das Kind irgendwo abgelegt war und ja, wo die Mutter eben sich nicht um das Kind kümmern musste, beziehungsweise eben, wie gesagt, die Zeit getrennt verbracht hat. Und das waren in der Doula-Gruppe nur etwa 1,7 Stunden pro Tag. Für die restliche Zeit hatten sie das Kind immer bei sich. Und ohne Doula waren das etwa 6,6 Stunden pro Tag, wo die Mutter getrennt, also ohne Baby verbracht hat. Und dadurch ist natürlich, also das Baby ist nun mal ein Tragling der Mensch und ob das sich jetzt schön anhört oder nicht, das ist eine wichtige Sache. Und natürlich ist es auch irgendwo ein Grundbedürfnis nach Nähe, was dieses Kind hat. Denn damals bei den Neandertalern, wenn man das jetzt da mal so pragmatisch sehen möchte, wir sind ja alle noch Neandertaler vom Instinkt her. Wir sind alle noch genauso, unsere Instinkte sind noch genauso. Und da hat die Mutter das Kind bestimmt auch nicht allein in der Höhle liegen lassen. Und das Kind wollte auch nicht allein in der Höhle liegen lassen, weil wenn der Säbelzahntiger gekommen wäre, dann hätte es halt sehr schlecht ausgesehen. Und daher ist es irgendwo in der Natur, dass die Mutter das Kind immer bei sich hat. Deswegen finde ich das auch ganz interessant, dass die Doula-Gruppe, also es hat denen ja niemand gesagt, dass sie das tun müssen, sondern es war ja nur so ein Fragebogen für hinterher. Und da war das eben nur 1,7 Stunden, wo die Mütter getrennt waren. Und ohne Doula 6,6. Das ist, finde ich, auch eine ganze Hausnummer. Die Zeit, die die Mütter gebraucht haben, um eine Beziehung zwischen sich und ihrem Baby herzustellen, war bei der Doula, das hat etwa nur 2,9 Tage gedauert, um halt eine richtige Bindung aufzubauen. Und ohne Doula waren das tatsächlich 9,8 Tage im Durchschnitt. Das ist auch wahnsinnig viel. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich hätte ein Baby und bräuchte knapp 10 Tage, um eine Bindung zu dem aufzubauen, das ist eine verdammt lange Zeit. Dann als nächstes kommen wir zur Zufriedenheit mit dem Partner. Das ist auch ein sehr interessantes Thema. Und zwar war vor der Schwangerschaft, waren etwa ohne Doula 63% der Fälle mit ihrem Partner zufrieden und mit Doula etwa 65%. Also wir sehen hier, vor der Schwangerschaft ist der Wert ungefähr gleich. Also gleiche Grundvoraussetzung, würde ich jetzt mal sagen. Dasselbe gilt während der Schwangerschaft, da waren das ohne Doula etwa 48% und mit Doula waren etwa 49% der Frauen mit ihrem Partner zufrieden. Also auch hier vor der Schwangerschaft und während der Schwangerschaft gleiche Voraussetzung. Seit der Geburt des Kindes sind ohne Doula etwa 49% der Frauen mit ihrem Partner zufrieden gewesen. Mit Doula waren das auf einmal 85%. Also ein enormer Unterschied. Und die Beziehung nach der Geburt war bei den Frauen ohne Doula etwa um 30% besser und mit Doula etwa um 71% besser. Also sieht man hier, die Doula wirkt sich, wie gesagt, nicht nur auf Mama aus und nicht nur auf das Kind, sondern auch auf die Partnerschaft. Jetzt kommen wir zu einigen Ergebnissen aus der Cochrane-Studie. Also die wurden nur dort erwähnt und dafür aber nicht im Buch. Und das war die Aufnahme in der neugeborenen Intensivstation unter anderem. Hier war es so, dass in der Gruppe ohne Doula etwa 8,1% der Babys auf die neugeborenen Intensivstation musste und mit Doula waren es etwa 7,9% der Babys. Also das ist auch ein Rückgang von 2-3%. Die Zeit von der Entbindung zum Stillen in Minuten, also in der Gruppe ohne Doula, hat die Mutter etwa 60,9 Minuten gebraucht, bis sie ihr Baby das erste Mal angelegt hat. Und in der Gruppe mit Doula waren es etwa nur 16,3 Minuten, also eine Dreiviertelstunde weniger die Zeit von Geburt bis zum Stillen. Dann gibt es hier auch einen Punkt, wo der Abgar des Babys nach 5 Minuten berücksichtigt wurde, und zwar ein niedriger Abgar. Dass das Baby nach 5 Minuten immer noch einen niedrigen Abgarwert hat. Das war in der Gruppe ohne Doula bei 15 von 1000 Babys der Fall und mit Doula waren das etwa 10 von 1000 Babys. Also auch hier ein deutlicher Unterschied, wie ich finde. Dann kommen wir auch wieder zu einem interessanten Punkt für viele Frauen, denke ich. Es geht jetzt um das perineale Trauma. Das ist die Verletzung des Dammes. Das passierte relativ häufig. Das war in der Gruppe ohne Doula bei 589 von 1000 Frauen der Fall. Das entspricht ungefähr 59%. Und mit Doula waren das nur 551 von 1000. Und das entspricht 55%. Also auch hier ein Rückgang von ungefähr 4%. Dann gibt es noch den verzögerten Haut-zu-Haut-Kontakt, also mehr als eine Stunde nach der Entbindung. Das Ergebnis ist allerdings nur aus einer einzigen von diesen 26 Studien ausgewertet. Und hier waren das bei den Babys ohne Doula. 61 von 100 Babys hatten einen verzögerten Haut-zu-Haut-Kontakt und mit Doula waren das nur 50 von 100. Also auch hier wieder ein deutlicher Unterschied. Wenn man sich jetzt alle Zahlen nochmal durch den Kopf gehen lässt, dann liegt es klar auf der Hand, dass die Begleitung durch eine Doula während der Geburt sehr sinnvoll ist. Sie ist ja nicht nur für die Mutter eine große Stütze während Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett, sondern dann natürlich auch fürs Baby. Denn wenn es der Mutter gut geht, dann kann sie ihr Baby besser umsorgen und versorgen und dann geht es natürlich dem Baby besser. Und das kann sie ja alles nicht so machen, wenn es ihr nicht so gut geht. Und für den Partner ist die Doula natürlich auch eine große Unterstützung. So. Das war jetzt eine ziemlich von Zahlen beherrschte Episode. Ich hoffe, du konntest mir einigermaßen folgen. Es war wie immer nicht leicht, das alles zu recherchieren. Und ich hoffe, ich habe keinen Fehler gemacht und auch nichts vergessen. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass dem nicht so ist, weil ich gründlich recherchiert habe. Die Ergebnisse sind nämlich tatsächlich so unfassbar aussagend. Nächstes Mal stelle ich dir den Verein Doulas in Deutschland e.V. vor. Das ist der Verein, wo ich meine Doula-Ausbildung mache. Ich freue mich immer sehr über Kritik und Anregungen. Also sag mir bitte, wenn du möchtest, was du denkst. Wenn du etwas über ein bestimmtes Thema wissen möchtest, dann darfst du das selbstverständlich auch gerne fragen. Und ich versuche, so bald wie möglich darauf einzugehen und eine Episode dazu abzuhalten. Wenn dir etwas gar nicht gefällt oder dir irgendwas gefehlt hat, kannst du mir das auch sehr gerne sagen, denn ich versuche immer, mich zu verbessern. Wenn dir der Podcast und meine Arbeit gut gefällt, dann würde ich mich freuen, wenn du mir vielleicht eine Bewertung dalässt. Du darfst mich natürlich auch sehr gerne weiterempfehlen. Ich danke dir fürs Zuhören und würde mich freuen, wenn du weiterhin an meinem Podcast interessiert bist und beim nächsten Mal wieder dabei bist. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal bei Der Doula Podcast. Deine Anita.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehung.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts findest du auf meinpodcast.de.